Es war ein riskanter Deal, den KTM-Chef Stefan Pierer im Vorjahr eingegangen ist. Mit 850 Millionen Euro ist das Risiko gegangen, um den doppelt so großen, aber hochverschuldeten Automobilzulieferer Leoni zu übernehmen. Leoni, ein Hersteller von Kabelbäumen und Kunden wie Volkswagen, BMW und Mercedes, gilt für die deutsche Automobilindustrie als systemrelevant. Jetzt hat sich Pierer seines eigenen finanziellen Risikos wieder entledigt. KTM-Chef Pierer verkauft den deutschen Automobilzulieferer Leoni mehrheitlich nach China. Steyr Automotive E-LKWs aus Yangzhou sollen in Zukunft das Werk in Oberösterreich auslasten. Und Mercedes und BYD, wie China zusammen mit dem Verbrenner auch ausländische Mitbewerber abschüttelt. Außerdem waren wir für Sie auf der SAP Now, dem größten Digitalisierungsevent in Österreich, und haben uns angesehen, wie etwa der Feuerfesthersteller RHI oder der Kunststofflösungshersteller Greiner neue digitale Geschäftsmodelle umsetzt. Damit herzlich willkommen bei den Industriemagazin News. Der gebürtige Steirer Stefan Pierer ist zweifellos einer der erfolgreichsten Unternehmer in Österreich. In durchaus bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen, war sein erster Job nach dem Studium an der Montanuni Leoben die Vertriebsassistenz beim Heizungshersteller Howal in Machtrenk. In den Weihnachtstagen des Jahres 1991 wurde Stefan Pierer zum Unternehmer. Um 30 Millionen Schilling, knapp 2 Millionen Euro, kaufte er damals Teile der als unsanierbar geltenden KTM Motor- und Fahrzeugbau aus dem Konkurs. Im ersten Geschäftsjahr setzte Pierer mit KTM ganze 6.000 Motorräder ab und beschäftigte 150 Mitarbeiter. Heute verkauft die KTM-Gruppe eine 500.000 Bikes, beschäftigt weltweit über 6.000 Arbeitnehmer, davon rund 5.000 in Österreich, und gilt als größter Motorradhersteller Europas. Aber Stefan Pierer war nie ausschließlich im Zweiradbereich aktiv. Als Sanierer, er selbst bezeichnet seine Geschäfte einmal durchaus selbstironisch als Aktivitäten einer klassischen kleinen Heuschrecke, hat er große Teile seines Privatvermögens mit der Übernahme, der Restrukturierung und dem Wiederverkauf von Unternehmen gemacht. Das bringt ihn derzeit mit einem geschätzten Vermögen von 1,5 Milliarden Euro auf der Forbes-Liste der Milliardäre der Welt auf Platz 1804. Im Vorjahr, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptthema unserer Sendung, übernahm Stefan Pierer den hochverschuldeten deutschen Kabel- und Bordnetzspezialisten Leoni. Und es war, wie viele Deals von Pierer, ein riskantes Unterfangen. Mit einer Kapitalspritze von 150 Millionen Euro und der Übernahme von rund 700 Millionen Euro Konzernschulden wurde seine Pierer Mobility zum Alleineigentümer des doppelt so großen Automobilzulieferers. Die Gläubiger von Leoni verzichteten damals auf die Hälfte ihrer Forderungen und die Aktionäre gingen leer aus. Für die Gläubiger, sowohl Banken als auch Kunden, von VW über BMW bis zu Mercedes, war damals vor allem wichtig, dass Leoni durch eine Insolvenz nicht komplett ausfällt. Diese Insolvenzgefahr ist jetzt abgewendet, aber die Mehrheit an dem deutschen Automobilzulieferer geht, ausgerechnet in Zeiten des Ringens um die technologische Dominanz im E-Auto-Bereich, an einen chinesischen Kabelhersteller.
Es ist ein Aufatmen durch die deutsche Automobilindustrie gegangen, als Stefan Pierer, der Eigentümer des größten europäischen Motorradherstellers, im Frühjahr 2023 den Automobilzulieferer Leoni übernommen hat. Leoni steckte damals schon seit Jahren in der Krise, weil es sich auf seinem globalen Wachstumskurs übernommen hatte. An einer Abwicklung des Unternehmens waren aber weder die Banken noch die Kunden interessiert. Zu systemrelevant und zu wichtig für den Standort ist der Lieferant von Kabelbäumen für Volkswagen, Mercedes und BMW. Das zeigte sich nicht erst zu Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Wochenlang standen bei den Autobauern die Bänder still, weil Leoni aus seinen beiden ukrainischen Werken nicht mehr liefern konnte. Die Übernahme durch Pierer, der ob Zufall oder nicht just in den Tagen, in denen die Leoni-Rettung eingefädelt wurde, in den Aufsichtsrat von Mercedes gewählt wurde, ist jedoch mit einem schmerzhaften Kapitalschnitt verbunden gewesen. In einem Squeeze-Out verloren alle Aktionäre ihre Anteile. Jetzt hat Pierer die Mehrheit an Leoni wieder verkauft. Insgesamt 525 Millionen Euro nimmt der chinesische Konzern Luxshare in die Hand, um beim Autozulieferer Leoni einzusteigen. Für den Mehrheitsanteil an der Leoni AG bezahlt Luxshare 205 Millionen Euro und weitere 320 Millionen für die Gesamtübernahme der Leoni Kabel GmbH. Damit geht der Plan auf, den Pierer schon bei der Übernahme hatte. den Verkauf der Industriekabelsparte voranzutreiben und am weiteren Wachstum des Kernbereichs des Unternehmens, der Sparte Bordnetzsysteme, mitzupartizipieren. Denn die Kabelbäume von Leoni können in Zeiten der Vernetzung und Digitalisierung von Fahrzeugen ein starkes Wachstumsgeschäft sein. Was die Mehrheitsübernahme der Chinesen für die deutschen Standorte von Leoni bedeutet, bleibt abzuwarten. Neben dem Sitz des Unternehmens in Nürnberg verfügt der nach Umsatz 13. größte Automobilzulieferer Deutschlands über 7 weitere Werke im Süden unseres Nachbarlandes. In den deutschen Werken läuft derzeit ein Effizienzprogramm, das auch den Abbau von Arbeitsplätzen auf Abfindungsbasis in der Verwaltung vorsieht. Für den chinesischen Konzern Luxshare liegen die Vorteile einer Übernahme auf der Hand. Der Konzern hat beste Beziehungen in der europäischen und amerikanischen Autoindustrie. Luxshare stellt unter anderem Computerkabel her und produziert dabei auch Teile für Apple. Seit kurzem fertigt Luxshare jedoch in China auch Kabelbäume und wächst in diesem Bereich sehr stark. Die Akquisition kann daher durchaus als Kauf von Marktanteilen gelten. Indem wir unsere Stärken kombinieren, bauen wir nicht nur unsere globale Präsenz aus, sondern treiben auch Innovationen voran und bieten unseren Kunden einen größeren Mehrwert, sagt Grace Wang, CEO der Luxshare-Gruppe. Gleiches gilt auch in die Gegenrichtung. Leoni hofft darauf, mit Luxshare zusammen einen besseren Zugang zum chinesischen Markt zu bekommen, der dann auch in die Gegenrichtung wirkt, wie Leoni-Chef Klaus Rinnerberger ausführt. Ich bin überzeugt, dass es sehr viele deutsche Zulieferer schwer haben werden, ohne chinesischen Partner den am schnellsten wachsenden Markt in China mitzubedienen. Und wenn die Chinesen nach Europa kommen, auch hier mitspielen zu dürfen, so Rinnerberger. Rinnerberger, ein Vertrauter von Firmenchef Stefan Pierer und seit 2010 Vorstand seiner Pierer AG, verfügt über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie. So war er in verschiedenen Vorstandsfunktionen bei Magna tätig und stellte die Zulieferer Polytec und Peguform neu auf. Doch wohin will der nunmalige Miteigentümer Pierer und der Sanierer Rinnerberger jetzt mit Leoni? Offenbar verschafft der Einstieg von Luxshare dem deutschen Zulieferer erstmals Zugang zu einem eigenen Steckverbindersystem. Das betonte Rinnerberger bei der Unterzeichnung der Verträge. Dieses Know-how könnte Leoni in die Lage versetzen, einen Schritt höher in der Wertschöpfungskette zu klettern. Komplettsysteme von modularen Kabelbäumen, wie sie in der E-Mobilität, vor allem im Premium-Bereich verstärkt zum Einsatz kommen, sieht auch die neue chinesische Mehrheitseigentümerin als Wachstumsfeld. Angesichts der geopolitischen Spannung mit China und der Diskussionen, wer in Zeiten des technologischen Umbruchs künftig die Automobilindustrie dominieren wird, ist der Verkauf des systemrelevanten Zulieferers ein bemerkenswerter Vorgang. Die Kunden von Leoni, die großen deutschen Autobauer, dürften jedoch im Vorfeld informiert worden sein und das Vorgehen Pierers abgenickt haben. Die Entwicklung ist also für Mercedes und Co. keine Überraschung gewesen. Und Leoni ist zwar angesichts schmaler Lagerbestände systemrelevant, aber Schlüsseltechnologien wie Chips oder Batterien sind Bordsysteme nicht.
Die Sanierung des Lkw-Herstellers MAN gilt vielen Volkswagen-Managern heute als Blaupause dafür, wie auch in der Kernmarke des Konzerns der Turnaround geschafft werden kann. Im Jahr 2020 wurden beim Nutzfahrzeughersteller Maßnahmen gesetzt, die bis zu diesem Zeitpunkt für den VW-Konzern unerhört waren. Die bestehenden Beschäftigungsgarantien für Mitarbeiter wurden aufgekündigt, Standorte, darunter sogar die Konzernzentrale in München, wurden drastisch geschrumpft und mit der Lkw-Produktion im oberösterreichischen Steyr sogar ein ganzes Werk verkauft. Retter des Lkw-Werks in Steyr war damals im Jahr 2021 der ehemalige Magna-Manager Siegfried Wolf. Er wollte dem Unternehmen ein gänzlich neues Geschäftsmodell geben. Mit seinen vorzüglichen Verbindungen in die russische Wirtschaft sollten in Kooperation mit dem Automobilproduzenten GAZ Kleintransporte entwickelt werden, die in Westeuropa unter der klingenden Marke Steyr Absatz finden. Der russische Einmarsch in der Ukraine machte diesen Plan zunichte. Viele kleinere Geschäftsideen, von Lkw-Aufbauten für die Abfallwirtschaft bis hin zur Auftragsfertigung für den Salzburger Kranbauer Palfinger, halten das Unternehmen derzeit über Wasser. Doch seit dem Auslaufen der mehrmals verlängerten MAN-Auftragsfertigung Ende 2023 und dem insolvenzbedingten Wegfall des Vertragspartners Volter Trucks ist das Unternehmen stark unter Druck. Von den 1.700 Mitarbeitern des Werkes werden derzeit nur noch rund 1.000 beschäftigt. Jetzt soll es für Steyr Automotive neue Perspektiven geben. Das Unternehmen plant so etwas wie ein Comeback als Lkw-Marke. Zumindest als Markengeber für einen chinesischen E-Lkw-Hersteller.
Im Rahmen der diesjährigen IAA Transportation in Hannover haben Steyr Automotive und das chinesische Unternehmen Superpanther eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung wettbewerbsfähiger Elektrolastkraftwagen bekannt gegeben. Und offenbar kooperiert man schon länger, denn das erste Ergebnis dieser Partnerschaft ist schon vorzeigbar. In Form des speziell auf den europäischen Markt zugeschnittenen E-Lkw e-Topaz 600, der auf der Messe in Hannover nun Premiere feierte. Erste technische Daten nennen Steyr Automotive und Superpanther auch schon. So soll das Modell mit LFP-Batterien mit einem Energiegehalt von 621 Kilowattstunden vorfahren, die eine Reichweite von 500 Kilometern erlauben. Ob Zufall oder nicht, diese Werte entsprechen exakt jenen des Mercedes-Benz eActros 600. Der e-Topaz 600 soll bereits Ende 2025 bei Steyr Automotive in Serie gehen. Über geplante Volumina, die in Steyr endgefertigt werden sollen, gibt es keine Angaben. Darüber hinaus wurde auch die Markteinführung der e-Emerald-Serie angekündigt, die drei Modelle mit verschiedenen Antrieben, Reichweiten und Kabinenkonfigurationen umfassen soll, um unterschiedlichen Kundengruppen gerecht zu werden. Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Produktion von Lkw hat sich Steyr Automotive immer neuen Technologien verschrieben. So Manfred Eibeck, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von Steyr Automotive. Das Werk in Steyr soll in dieser Zusammenarbeit nicht nur Integrator von Technologie, sondern Mitgestalter und Entwickler sein, so Eibeck. Konkret dürfte die Arbeitsteilung so aussehen: Superpanther liefert die Lkw mehr oder weniger fertig nach Steyr, wo man sie entmontiert und für Europa spezifiziert, sowie bei Bedarf mit Aufbauten, wie etwa jenen, der den erst kürzlich erworbenen MUT-Abfallsentsorgungsreihe versieht. Das Unternehmen Superpanther sitzt in der chinesischen Provinz Jiangsu und bezeichnet sich selbst als Pionier auf dem Gebiet der Elektromobilität. Das Unternehmen strebt an, mit globalen Partnern zusammenzuarbeiten, um, wie es heißt, die Innovation und den Einsatz von elektrischen Schwerlastfahrzeugen voranzutreiben. Die Partnerschaft mit Steyr Automotive ist die erste Kooperation im Fahrzeugbau in Europa. Einen ersten potenziellen Kunden haben Steyr Automotive und Superpanther auch schon. Mit DHL wurde im Rahmen der IAA Transportation vor wenigen Tagen eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit unterschrieben.
Aus der deutschen Automobilindustrie kommen derzeit nur schlechte Nachrichten. Nach der Ankündigung des drastischen Sparprogramms von VW vor 3 Wochen, nach einer Gewinnwarnung von BMW vor 2 Wochen, verschreckte jetzt auch Mercedes seine Anleger mit der Ankündigung, dass die Renditen heuer überraschend stark geringer ausfallen werden als ursprünglich geplant. Kern aller schlechten Nachrichten aus der Automobilindustrie ist derzeit China. Einerseits steckt der asiatische Riese in einer, weil verlässliche Daten kaum zu bekommen sind, großteils wenig berichteten Wirtschaftskrise, die den Absatz von Premium-Autos einbrechen lässt. Andererseits wird immer deutlicher, China schüttelt, zusammen mit dem Verbrennungsmotor, die ausländischen Mitbewerber am Automarkt ab und übernimmt als E-Autonation selbst die Führung. Knapp bevor Mercedes in der Vorwoche seine Gewinnwarnung veröffentlichte, gab man das endgültige Ende der Kooperation mit BYD in China bekannt. Die 13-jährige Geschichte der Zusammenarbeit zeigt den Kern des Problems, vor dem deutsche Automobilbauer stehen.
Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz ist komplett aus dem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen Denza mit dem Elektroauto-Platzhirsch BYD ausgestiegen. Mercedes-Benz habe den restlichen 10% Anteil an BYD verkauft, bestätigte ein Sprecher der Stuttgarter vergangene Woche. Den Kaufpreis wollte das Unternehmen nicht nennen. Bereits 2021 hatte Mercedes entschieden, sich in China auf die eigene Marke zu konzentrieren und dabei auch seinen Anteil an dem Joint Venture gesenkt, nach einer Serie von Fehlschlägen. Das erste gemeinsame Modell der Denza 500, ein stark an die B-Klasse erinnernder Kompaktwagen, floppte völlig. Von der Markteinführung 2014 bis zur Einstellung des Fabrikats 2020 wurden lediglich 23.300 Stück verkauft. Kaum besser performte der Strom-SUV Denza X. Zwischen 2020 und 2023 wurden lediglich 9.600 Einheiten der Baureihe an Endkunden ausgeliefert. Danach zogen die Eigentümer auch hier den Stecker. Im Jahr 2010 hatte sich der damalige Daimler-Konzern und BYD zu einer Zusammenarbeit bei Elektroautos entschlossen. BYD ist heute vor Volkswagen Marktführer in der Volksrepublik, dem größten Automarkt der Welt. Beim Magna Powertrain in Lannach in der Steiermark wurden die Angestellten informiert, dass 200 Jobs gestrichen werden. Ein Personalabbau bei Magna in Lannach hat sich abgezeichnet. Bereits im Vorjahr sollen für Führungskräfte und Ingenieure Modelle für einen freiwilligen Abgang geschürt worden sein. Powertrain konstruierte und baute jahrelang Getriebe und Allradantriebe. Zuletzt war Lannach als zentraler Hub für die E-Mobilität vorgesehen, wo unter anderem die Motoren für die Elektroautos von Fisker gebaut werden sollten. Ein Auftrag, der jedoch nach der Insolvenz von Fisker völlig weggebrochen ist. Derzeit werden in Lannach noch Elektromotoren für den Elektro G gefertigt, der bei Magna Steyr hergestellt wird. Magna hat aber noch weitere Probleme. So lässt Jaguar heuer die Produktion von zwei Modellen, einem E-Auto und einem Verbrenner, in Graz ausfallen. Und das englische Startup Ineos hat einen Auftrag zur Fahrzeugfertigung zurückgezogen. Dafür will die englische Luxusautomarke in Graz Fahrzeuge bauen lassen, allerdings erst ab 2027. Zudem lässt BMW nach einer Rückrufaktion wegen Problemen mit von Continental gelieferten Bremsen eine nicht unbeträchtliche Anzahl bisher unverkaufter 5er, 7er und der SUV-Modellen nachbessern. Die Voestalpine hat nach dem im Juni öffentlich bekannt gemachten Bilanzfälschungen bei einer deutschen Tochterfirma am Dienstag Strafanzeige gegen zwei frühere Geschäftsführer erstattet. Man habe die Untersuchungen zu den ergebnisverbessernden Fehlbuchungen nun abgeschlossen. Der Schaden belaufe sich auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag, sagte Voestalpine-Vorstandschef Herbert Eibensteiner. Die Malversationen bei einer deutschen Gesellschaft der Metal Forming Division, die vorwiegend in die Automobilindustrie liefert, waren erst im Juni im Geschäftsbericht der Voestalpine bekannt gemacht worden. Hintergrund könnte sein, dass die handelnden Personen über Fehlbuchungen höhere Bonuszahlungen ausgelöst haben. Die zwei angezeigten Geschäftsführer waren bei ihren Aktivitäten auch von einem Buchhalter unterstützt worden, der aber zur Aufklärung beigetragen habe und nicht angezeigt wurde. Alle drei Personen seien nicht mehr im Unternehmen beschäftigt.
Die SAP Now gilt als Österreichs größtes Business-Event für digitale Transformation. Am vergangenen Donnerstag haben sich rund 1300 Entscheider in der Industrie in den Wiener Marxhallen eingefunden, um Best Practices aus der Industrie zu sehen. Zentrales Thema war künstliche Intelligenz und ihre Anwendung in Geschäftsprozessen wie dem Finanzwesen, der Lieferkette, der Beschaffung, dem Vertrieb oder dem Personalwesen. Wir waren für Sie vor Ort.
Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, digitale Ökosysteme oder Automatisierung – das waren nur einige der Schwerpunkte der SAP Now 2024, die in der Marxhalle in Wien eine Plattform zum Austausch über digitale Transformation geboten hat.
Wir befinden uns gerade am Beginn der Phase der Industrialisierung von KI. Und es gibt unzählige Cases, unzählige Monetarisierungscases.
Nach viel Grundlagenforschung steht jetzt die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz und Automatisierung im Fokus, vor allem die Skalierbarkeit von Systemen für die industrielle Anwendung, wie KI-Pionier Sepp Hochreiter nicht nur auf der Bühne betont.
Wir sind jetzt gerade an der Grenze zur Industrialisierung. Das heißt, auch solche Sachen wie LLMs und so weiter werden mehr und mehr hergerichtet, dass sie zum Einsatz kommen können und nicht nur Spielereien sind. Aber vor allem wird es auch von LLMs weggehen. Wir machen sehr viel jetzt in der neuen Firma NXAI, auch AI for Simulation, also große industrielle Prozesse simulieren, Logistik simulieren, Workflows zu simulieren. Das heißt, jetzt haben wir es hochskaliert, diese KI-Modelle, und jetzt müssen wir es industriegerecht machen, und da sind wir dran.
Dran ist man auch bei RHI Magnesita. Wir befinden uns auf einer Digital Journey, betont Verena Butzi, für die es in der Transformation drei wesentliche Punkte gibt: Komplexität reduzieren, Effizienz steigern und als dritter Punkt entscheidend
ganz klar die Skalierbarkeit. Die neue Prozess- und Systemlandschaft muss skalierbar sein. Das Unternehmen verfolgt seit einiger Zeit einen klaren Wachstumskurs Und die schnelle Integration von neuen Konzerngesellschaften ist ein klarer Erfolgsfaktor, wenn es um die Synergien geht. Der RHI hat eine Digital Transformation Journey gestartet, die weit mehr als eine normale ERP-Implementierung ist, sondern wir sehen das als ein großes Business Transformation Programm.
Das Beste aus dem Unternehmen herausholen ist das Motto der SAP Now. Für viele Unternehmen bedeutet das effiziente und automatisierte Datenauswertung und Nutzung. Nicht zuletzt, um auch allgemein die Effizienz von Prozessen im gesamten Unternehmen zu steigern.
Wir wollen halt so viel wie möglich automatisieren. Also da sehen wir wirklich eine Effizienzsteigerung oder eine Möglichkeit für uns im Unternehmen. Und deshalb ist für uns eigentlich die Cloud wirklich die erste Wahl.
Die Skalierbarkeit ist auch ein großer Vorteil und da merkt man einfach, dass Projekte im Bereich Digitalisierung sehr schnell umgesetzt werden können.
Prozessdigitalisierung bzw. generell die digitale Transformation ist für uns wesentlich, denn die ermöglicht es uns, unsere Abläufe zu optimieren, aber auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Die Integration von digitalen Lösungen in bestehende Firmenprozesse ist vielfach eine Herausforderung, für die es individuelle Lösungen braucht. Die digitalen Helfer müssen auf den jeweiligen Use Case angepasst werden, oft in Kooperation mehrerer Unternehmen.
Es ist definitiv nicht so, dass man jedes einzelne Produkt einschaltet und damit loslegen kann. Also es geht eben darum, genau die richtige Lösung zu finden, die eben Tool, Prozess, Organisation in entsprechender Form zusammenwirken lässt.
Es gibt kein Patentrezept, es gibt keine Lösung, die überall gleich ist. Das Wichtigste war immer, die Leute brauchen Zeit, aber müssen genügend freigestellt werden, um die Firmenkenntnis auf KI zu mappen und zu schauen, kann sie dort effizient eingesetzt werden.
Also ich glaube, die Innovation muss in die Richtung gehen, dass sie genutzt werden. Weil erst wenn man die ganzen Technologien nutzt, entsteht der Mehrwert und das Ganze lernt dadurch, durch den Nutzen.
In der Industrie gibt es halt verschiedene Anwendungen, wo ich dann da ein bisschen in die Richtung gehe, da ein bisschen in die Richtung gehe. Es wird nicht die große technologische Reform geben, aber es wird viel mehr Anpassungen geben. Es wird mehr die Individualisierung der Technik auf die verschiedenen Industrien passieren.
Nicht zuletzt deswegen bietet die SAP Now eine Plattform, um Erfahrungen auszutauschen und neue Lösungen kennenzulernen oder gemeinsam zu entwickeln, um auf der digitalen Reise in die Industrialisierung von KI und Co. nicht im Datensumpf stecken zu bleiben.
Man hat so viele verschiedene Möglichkeiten, es gibt so viele Workshops, wo man sich anmelden kann, Kundenberichte, der Austausch mit den Partnern ist einfach sehr wichtig für uns auch. Und man kann sich in verschiedenste Richtungen orientieren und vor allem auch die künstliche Intelligenz steht jetzt halt sehr stark im Vordergrund.
Einerseits habe ich meine Erfahrungen teilen dürfen hier auf der Bühne, andererseits war natürlich auch das, was wir jetzt da aktiv, meine Kollegen und ich, die heute hier sind, gemacht haben. Wir haben uns diese Spezialisten geschnappt, haben spezielle Business Cases diskutiert und ich habe aktiv fragen können, wie Lösungen hier ausschauen und werden dann konkrete nächste Schritte einleiten, damit wir uns da in unserer Digitalisierungsreise weiter bewegen.
Ja, das waren die Industriemagazin-News für diese Woche. Noch mehr Insights in die Industrie finden Sie in unseren Magazinen in unserem Shop. Dazu jede Menge Goodies wie Kaffeetassen, T-Shirts oder Pullis im Neugier-Design. Wenn Sie uns auf YouTube sehen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns ein Like da lassen und unseren Kanal abonnieren. Wenn Sie uns auf LinkedIn oder unserem Player zuschauen, dann und wenn Sie mehr von uns wollen, dann können Sie das in der Mediathek auf unserer Webseite unter industriemagazin.at/news-tv tun. Im Namen von Redaktion und Technik wünsche ich Ihnen einen produktiven Mittwochnachmittag und bleiben Sie neugierig.